Am 4. April 1949 wurde die NATO gegründet. Die Bundesrepublik Deutschland kam erst 1955 nach der gegen den Widerstand der Friedensbewegung durchgesetzten Remilitarisierung hinzu. Welcher Zweck wurde mit der NATO-Gründung verfolgt?
Es ist ja so, also nach dem Vertragstext von 1949 ist die NATO ein Verteidigungsbündnis. Und zwar gegen einen Angriff auf einen ihrer Bündnispartner. Tatsächlich aber war die NATO von Beginn an eine Militärallianz gegen die Sowjetunion und verfolgte eine Rollback-Strategie gegen die sozialistischen Staaten. Der Versuch, die Warschauer Paktstaaten im Rüstungswettlauf mitzuhalten, also diesem Rüstungswettlauf, der von den USA angeheizt worden ist, endete bekanntlich damit, dass die Sowjetunion totgerüstet wurde. Das war einer der Gründe für die Niederlage und für den Zusammenbruch des sozialistischen Staatenblocks.
Genau, das war um 1990 herum. Da implodierte der real existierende Sozialismus und am 1. Juli 1991 löste sich dann sein Militärbündnis auf, die Warschauer Vertragsorganisation, der kommunistische Feind war futsch. Für Europa hätte zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit einer nicht-militärischen kollektiven Sicherheitsarchitektur bestanden. Dafür hätte sich allerdings auch die NATO auflösen müssen, was sie aber nicht tat. Wie legitimierte die NATO zu diesem Zeitpunkt ihren Fortbestand?
Ja, da gab es ein gewisses Legitimationsproblem natürlich am Anfang, aber man hat sich sehr schnell umorientiert. Bereits beim NATO-Gipfel 1991 in Rom wurde ein neues strategisches Konzept aus der Taufe gehoben. Darin wurden neue Sicherheitsrisiken ausgemacht, Bedrohungen des Westens, die aus vielen Richtungen kommen und in vielen Facetten auftreten könnten. Die NATO müsse deshalb schnelle Eingreiftruppen aufstellen, die jederzeit weltweit einsatzbereit sind. Das war damals das Ergebnis dieses NATO-Gipfels. US-Präsident Bush Senior nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus eine neue Weltordnung unter der Führerschaft der USA verkündet. Neue Weltordnung, das bedeutete die grenzenlose globale Ausbreitung des Kapitalismus und schon damals ging es ums Öl. In seiner Golfkriegsrede im Januar 1991 erklärte Bush, das war also noch vor diesem NATO-Gipfel von Rom, wir, die USA, müssen sicherstellen, dass die Kontrolle über die Ölreserven der Welt nicht in die Hände des Irak fallen. Also einer der wesentlichen Gründe, warum auch damals bereits der Irakkrieg geführt wurde.
Und auf dem NATO-Gipfel in Washington in 1999 wurde wieder eine neue NATO-Doktrin verabschiedet und mit dem Angriff auf Jugoslawien mit aktiver Beteiligung Deutschlands unter einer SPD-Grünen-Regierung exekutiert. Wie unterschied sich diese neue Doktrin von dem ursprünglichen NATO-Vertrag?
Fangen wir mal an mit dem Angriffskrieg gegen Jugoslawien. Mit diesem Angriffskrieg im März 1999 wurde ganz offiziell und in der Praxis bereits der angeblich defensive Charakter der NATO zu den Akten gelegt. Deutschland war mit seiner politischen und militärischen Unterstützung der nationalistischen und separatistischen Kräfte in Slowenien, Kroatien und im Kosovo Hauptdrahtzieher bei der Zerstückelung Jugoslawiens und einer der Hauptakteure bei der Erpressungspolitik gegenüber Jugoslawien bis hin zum Diktat von Rambouillet. In Rambouillet fanden damals kurz vor dem NATO-Krieg diese sogenannten Verhandlungen statt. Mit Verhandlungen hatte das allerdings wenig zu tun. Das Diktat von Rambouillet verlangte von der jugoslawischen Regierung die Stationierung von NATO-Truppen in Jugoslawien und ein NATO-Besatzungsregime im Kosovo. Dem sollte Jugoslawien zustimmen. Das Ultimatum lautete Unterwerfung oder Krieg. Nach dem Auslaufen des Ultimatums begannen dann die Bombardierungen, die der NATO-Kampfflugzeuge auf Belgrad und auf ganz Jugoslawien. Das war der erste gemeinsam geführte und völkerrechtswidrige Krieg der NATO-Allianz. Und dieser Krieg war auch die Geburtsstunde für die neue NATO-Doktrin, die beim Washingtoner Gipfel noch während des Krieges beschlossen worden ist. Darin war nicht mehr von Verteidigung des Bündnisgebiets die Rede, wie es im Artikel 5 des NATO-Vertrags steht, sondern die NATO sollte jetzt überall dort militärisch eingreifen, wo gemeinsame Interessen der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft berührt sind. Gleichzeitig wurde selbstherrlich verkündet, dass ein UN-Mandat für NATO-Militäreinsätze nicht mehr unbedingt erforderlich sei. Interessant ist eine Äußerung, die der damalige Bundeskanzler Schröder damals im Bundestag erklärt hat. Er sagte, mit Rücksicht auf die Stellung der Vereinten Nationen war es richtig, die NATO-Entscheidung, also für den Jugoslawienkrieg, nicht von einer weiteren Sicherheitsresolution abhängig zu machen. Eine ziemlich dreiste Formulierung, die in die ähnliche, gleiche Richtung geht, wie das, was später Präsident George W. Bush gesagt hat, dass die UNO für die NATO praktisch irrelevant sei.
Dieses neue strategische Konzept von 1999 soll auf dem Jubiläumsgipfel jetzt in Straßburg eine Runderneuerung bekommen. Was ist denn da geplant?
Ja, diese geplante Runderneuerung der NATO-Strategie wird aufgrund des Wechsels der US-Präsidentschaft wohl erst im Jahr 2010 beschlossen werden. Wahrscheinlich wird man in Straßburg dazu den Auftrag erteilen, aber die Richtung, wohin das gehen soll, die deutet sich schon ziemlich klar an. Führende NATO-Strategen arbeiten schon seit geraumer Zeit an einem Konzept dafür. 5 hochkarätige ehemalige NATO-Generäle haben ein umfangreiches Grundsatzdokument vorgelegt. Der Titel Orientierung auf eine Gesamtstrategie in einer ungewissen Welt. Unter den 5 Autoren ist auch der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und spätere Vorsitzende des NATO-Militärausschusses Klaus Naumann. Vorgeschlagen wird die Festschreibung des Verzichts auf ein UN-Mandat bei NATO-Militäreinsätzen, ebenso wie die Verankerung des Rechts der NATO zum Ersteinsatz von Atomwaffen. Zitat aus diesem Papier: Der Ersteinsatz von Nuklearwaffen muss im Arsenal der Eskalation das ultimative Instrument bleiben. Ende des Zitats. Zur NATO-Struktur wird vorgeschlagen, erstens, dass auf allen Ebenen unterhalb des NATO-Rats das Konsensprinzip durch Mehrheitsentscheidungen ersetzt wird. Zweitens, bei NATO-Militäreinsätzen sollen Länder, die keine Truppen stellen, auch keinerlei Mitspracherecht mehr haben. Nur wer mitkämpft, darf auch mitbestimmen. Ähnlich hat das auch Joe Biden hier in München bei der Sicherheitskonferenz formuliert. Drittens sollen sich aber alle NATO-Staaten, auch wenn sie nicht an Militäroperationen teilnehmen, an den Kosten der NATO-Einsätze beteiligen. Und viertens bestehende nationale Vorbehalte für den Einsatz der eigenen Streitkräfte sollen abgebaut werden, soll es in Zukunft nicht mehr geben. Das ist die Forderung und die Zielstellung aus diesem Papier, und in diese Richtung wird wahrscheinlich ein neues strategisches Konzept, diese sogenannte Runderneuerung der NATO-Strategie, wahrscheinlich aber erst nächstes Jahr beschlossen werden.
Wie die NATO, so die Bundeswehr, in den Bundeswehrrichtlinien von 2003 heißt es, die Landesverteidigung entspreche nicht mehr den aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernissen. Was sind denn aus der Sicht der deutschen Regierenden die aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernisse und was bedeutet das für die Bundeswehr?
Zuerst muss man, glaube ich, mal sagen, sicherheitspolitische Erfordernisse oder auch so Begriffe wie Sicherheitspolitik oder Sicherheitsstrategie Das sind alles vernebelnde Begriffe, denn es geht weder um Sicherheit für die Menschen hier in der Bundesrepublik, beispielsweise um den Schutz vor einem Angriff auf die BRD, und es geht auch nicht um die Sicherheit der Menschen in anderen Ländern auf dem Globus. In den Bundeswehrrichtlinien von 2003 steht, die Bundeswehr sichert die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands. Sie sei ein unverzichtbares Instrument, um die Interessen Deutschlands und seinen internationalen Einfluss zu wahren. Und schließlich, der politische Zweck bestimmt Ziel, Ort, Dauer und die Art des Einsatzes. Fast wörtlich steht das so auch im Bundeswehrweißbuch von 2006. Dort wird jedoch zusätzlich unter Interessen Deutschlands eine sichere Rohstoffzufuhr und sichere Transportwege als Kernbereich deutscher Außenpolitik aufgelistet. Was bedeutet das für die Bundeswehr? Ex-Militärminister Peter Struck hat das auf die kurze Formel gebracht. Das Einsatzgebiet der Bundeswehr ist die ganze Welt. Und dementsprechend wurde die Bundeswehr umstrukturiert und gliedert sich heute erstens in die Einsatzkräfte. Das sind praktisch die Kampf- und Interventionstruppen, die ins Ausland geschickt werden. Zweitens in die Stabilisierungskräfte. Das sind die Besatzungstruppen, zum Beispiel die in Afghanistan. Und drittens in die Unterstützungskräfte, das sind die Truppenteile, die in der Bundesrepublik die Auslandseinsätze der Bundeswehr beispielsweise logistisch unterstützen. Auch das gesamte Waffenbeschaffungsprogramm der Bundeswehr orientiert sich heute ausschließlich an den Notwendigkeiten von diese Out-of-Area-Einsätze.
Seit dem 11. September 2001 hat der Westen in Gestalt der NATO oder der Koalition der Willigen quasi den permanenten Krieg gegen den islamistischen Terrorismus und für die Menschenrechte ausgerufen. Hauptkampfgebiete sind dabei zurzeit Afghanistan und der Irak. Worin seht ihr die Motive für diese Kriege?
Die Motive sind natürlich ganz andere als diese Menschenrechtsrhetorik der NATO-Politstrategen, die vor allem dazu dient, die wirklichen Kriegsziele zu verschleiern. Schon das Verhältnis der Kriegsausgaben zu den Ausgaben der zivilen Programme in Afghanistan, ein Verhältnis von 10:1, macht deutlich und entlarvt die Propaganda der Friedens- und Wiederaufbaumissionen und den humanitären Zielen der NATO. Zur Begründung des Irakkrieges wurde das Märchen von Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen verbreitet. Tatsächlich geht es den NATO-Mächten natürlich um handfeste ökonomische und geostrategische Interessen. Erstens um die weltweite Ausbreitung der kapitalistischen Ordnung und um den Zugang der westlichen Konzerne zu Märkten und Rohstoffen. Zweitens geht es um den Zugriff auf die immer knapper werdenden Energieressourcen in den Ländern rund um den Persischen Golf und das Kaspische Meer. 2/3 der Welterdölreserven und 50% der weltweiten Gasreserven lagern dort in dieser Region. Das ist der wesentliche Grund für die Kriege im Irak und in Afghanistan und ebenso für die Kriegsdrohungen gegen den Iran. Es geht um die Kontrolle dieser Region, um die Sicherung der Pipeline und der Tankerrouten. Speziell in Afghanistan, muss man hinzufügen, geht es nicht nur um den seit Jahren geplanten Bau einer Öl- und Gaspipeline von Turkmenistan zum Indischen Ozean, die das Transportmonopol Russlands brechen soll, sondern die Bedeutung Afghanistans für die NATO-Staaten liegt in seiner geostrategischen Lage im Herzen Zentralasiens, nahe an den Grenzen Russlands, Chinas, Indiens und dem Iran. Deswegen will sich die NATO und wollen sich die NATO-Mächte dort festsetzen, weil sie von da aus natürlich einen hervorragenden Standort haben, um die gesamte Region und auch zukünftige Konkurrenten zu kontrollieren.
In der Frage des Irakkrieges kam es nun zum Zoff zwischen den USA und Teilen Europas, darunter Deutschland. Sind die dahinterstehenden divergierenden Interessen geeignet, die NATO mittel- oder langfristig zu spalten, oder dominieren doch die gemeinsamen Interessen?
Die Dominanz der Supermacht USA, ihre weltweite wirtschaftliche und militärische Vorherrschaft, ist für die europäischen Konkurrenten mit Sicherheit keine erstrebenswerte Perspektive. Militärische Alleingänge der USA entsprechen mit Sicherheit nicht den Vorstellungen der europäischen Großmächte, die auf der weltpolitischen Bühne jetzt, heute schon, aber in Zukunft noch mehr eine größere politische Rolle spielen wollen. Der Irakkrieg wurde von Deutschland, Frankreich und Russland, denke ich, vor allen Dingen als geschäftsschädigend angesehen. Deutschland befürchtete den Einbruch seiner Exporte nach Irak und in andere arabische Staaten. Russland und Frankreich sahen ihre Verträge zur Ausbeutung irakischer Ölfelder gefährdet. Ein direkter Konfrontationskurs jedoch mit den USA wurde trotzdem vermieden. Entgegen der öffentlich verkündeten Kriegsablehnung leistete Deutschland sogar wesentliche Kriegsunterstützung. Zu nennen wäre beispielsweise also die Nutzung der US-Stützpunkte hier in der Bundesrepublik für Truppen- und Nachschubtransporte, für Waffentransporte und so weiter, die Überflugrechte, die Genehmigung von Überflugrechten für die Kampfbomber der USA und Großbritanniens, aber auch eine ganze Reihe von Unterstützungsleistungen der Bundeswehr, beispielsweise der Einsatz von AWACS-Flugzeugen, wo 40% der Besatzungen aus Deutschen bestehen, und. Es gibt noch eine ganze Menge wichtiger Kriegsunterstützungsleistungen, die Deutschland damals getätigt hat. Das Verhältnis Deutschlands und der EU zu den USA ist aber schon sehr lange gekennzeichnet durch Komplizenschaft und Konkurrenz. Einerseits wird die Gegenmachtbildung, die wirtschaftliche und die militärische Stärkung der EU vorangetrieben. Das passiert spätestens seit 1999, wo das sehr grundsätzlich auf dem EU-Gipfel in Köln beschlossen worden ist. Andererseits nutzt vor allem der deutsche Imperialismus die NATO, um im Kielwasser der USA politisch und militärisch voranzukommen. Den EU-Staaten geht es also vor allen Dingen darum, und auch den Deutschen geht es vor allen Dingen darum, weltpolitisch eine größere Rolle zu spielen. Und mit Hilfe der USA und auch mit der NATO reicht deutscher Einfluss heute bis in den Hindukusch. Zu einer Spaltung der NATO, wie du das angesprochen hast, wird es meiner Meinung nach in absehbarer Zeit nicht kommen. Deutschland und die EU-Staaten wollen als gleichberechtigte Partner anerkannt werden, und die USA auf der anderen Seite sind heute gezwungen, Zugeständnisse zu machen. Aufgrund des Desasters im Irak- und im Afghanistan-Krieg sind sie mehr denn je auf die Kooperation mit den europäischen Verbündeten angewiesen. Insofern denke ich, dass die NATO noch sehr lange bei allen Schwierigkeiten und Differenzen, die es gibt, einige Zeit existieren wird. Ich würde mal sagen, ich würde ein noch längeres Leben voraussagen.
Also die gemeinsamen Interessen überwiegen. Welche Länder werden von der NATO derzeit als die größten Konkurrenten im Kampf um die Rohstoffe und insbesondere im Kampf um die verbliebenen Energieressourcen, Öl und Gas, gesehen? Und wie ist ihre Politik ihnen gegenüber?
Ja, die Hauptkonkurrenten sind in dieser Frage natürlich die beiden bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich aufstrebenden Staaten Indien und China. Derzeit sind die G7, also die mächtigsten Industriestaaten der Welt, gleichzeitig auch die größten Energieverbraucher. bei einem Anteil von 11% der Weltbevölkerung verbrauchen sie 42% der weltweiten Ölproduktion und 39% der Erdgasförderung. Der Energieverbrauch Indiens und Chinas ist heute noch vergleichsweise gering, wird aber aufgrund der raschen wirtschaftlichen Entwicklung natürlich rapide ansteigen. Bei einem, um nur mal ein Beispiel hier zu sagen, bei einem gleich hohen Pro-Kopf-Ölverbrauch Chinas wie dem der USA müsste China die gesamte Weltölproduktion aufkaufen. Kein anderes Land bekäme auch nur einen einzigen Tropfen. An diesem Beispiel, denke ich, wird deutlich, dass der heutige Erdöl- und Gasverbrauch der westlichen Industriestaaten, dass dieser Verbrauch nicht verallgemeinerbar ist, also weltweit verallgemeinerbar ist und deshalb auch so nicht länger aufrechterhalten kann. Ob es zu einer direkten Konfrontation mit China und Indien kommt, wäre darüber zu spekulieren, halte ich nicht für besonders sinnvoll. Derzeit sieht es eher so aus, als würde man die beiden Länder versuchen, in die eigene Strategie mit einzubinden. Aber man versucht natürlich, sie auch, insbesondere China, vom Ölfluss abzuhalten.
Wie ist das Verhältnis der NATO zu Russland?
Wie?
Das Verhältnis der NATO zu Russland?
Ja, das ist ja gespalten. Also beispielsweise ist Deutschland und auch andere EU-Länder sehr stark auf Gaslieferungen angewiesen, die zu einem großen Teil aus Russland kommen. Die USA haben sicher noch eher ein Interesse an einem Konfrontationskurs mit Russland, während, denke ich, die Deutschen und die Europäer eher versuchen, kontinuierliche Wirtschaftsbeziehungen herzustellen. Insofern könnten sich aber da auch Konflikte zwischen Europa und den USA andeuten.
Bei der Konfrontation USA-Russland geht es um die Kaspische Region, die sehr gas- und ölhaltig ist, nicht?
Ja, genau.
Noch einmal nachgefragt, angesichts des doch eher schleppenden Umbaus in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern von den fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, könnte nicht doch eines Tages oder in nicht allzu ferner Zukunft die Gefahr bestehen, dass der Zugriff auf Öl- und Gasreserven überlebensnotwendig ist für die jeweiligen nationalen Ökonomien und könnte daran nicht sehr wohl ein dritter Weltkrieg entstehen?
Naja, erstens mal muss man sagen, dieser globale Krieg findet ja bereits statt. Ne? Also es geht immer um Ressourcen, um die Kontrolle wichtiger Regionen, wichtiger Länder, über die Ressourcen transportiert werden oder wo die Ressourcen lagern. Das war nicht so stark, aber auch mit ein Grund für die Balkankriege. Das ist aber vor allen Dingen der wesentliche Hintergrund für den Afghanistan-Krieg und den Irak-Krieg und für einen möglichen Krieg gegen den Iran. Die Ressourcenkriege werden, so ist es bisher, nicht mit den direkten Konkurrenten, also mit Indien und China ausgetragen. Den imperialistischen Staaten, den weltweit größten Energieverbrauchern, geht es heute darum, die Länder mit den größten Öl- und Gasvorkommen für die westlichen Interessen gefügig zu machen, notfalls mit Krieg. Das Ziel ist es, die immer knapper werdenden Öl- und Gasvorräte unter eigene Kontrolle zu bekommen und sie, wenn nötig, dem Zugriff der Konkurrenten zu entziehen. Das nächste Kriegsziel wäre demnach eigentlich der Iran. Und es sieht nicht besonders gut aus, dass die USA, vor allen Dingen die USA, aber auch die Europäer von diesen Kriegsdrohungen ablassen und nicht doch einen militärischen Angriff auf den Iran vorbereiten und auch durchführen. Der Iran pflegt intensive Wirtschaftsbeziehungen mit China. Es existieren milliardenschwere Öllieferverträge und Abkommen für Konzessionen zur Erschließung und Ausbeutung der iranischen Ölfelder. US-Konzerne sind dagegen seit Jahrzehnten nicht mehr im Iran präsent. Die USA haben also eigentlich nichts zu verlieren, weil sie dort sowieso derzeit und wahrscheinlich auch längerfristig keine Chancen haben, mit dem Iran ins Geschäft zu kommen. Auch US-Präsident Obama hat die Kriegsdrohungen gegenüber dem Iran bisher nicht zurückgenommen. Er hat zwar Verhandlungsbereitschaft signalisiert, das könnte aber auch auf Erpressungsdiplomatie hinauslaufen. In einer kürzlich von der New York Times veröffentlichten Rede erklärte Obama, es gehe um eine Strategie, die alle Elemente amerikanischer Macht benutze, um den Iran von der Entwicklung der Atombombe abzuhalten. Also da steckt natürlich alles drin. Diplomatie, Verhandlungen, die dann so geführt werden, dass sie scheitern, bis hin, also um dann damit einen Krieg zu begründen, ne? Um dann zu sagen, mit dem Iran kommen wir nicht vorwärts, der versucht also weiterhin, obwohl das also es dafür überhaupt keine Beweise gibt, versucht also die Atombombe zu bauen und andere Länder zu bedrohen, so, dann könnte diese militärische Karte gezogen werden, inklusive des Einsatzes von Atomwaffen. Das ist ja nicht vom Tisch, das ist ja steht ja in fast allen Strategiepapieren der NATO, dass der Einsatz, auch der Ersteinsatz von Atomwaffen eine der Optionen ist für die NATO.
Klaus, wenn du das alles so erzählst, dann wird mir in dem Sinne schon Angst und Bange, weil ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass Länder wie China auf Dauer zugucken können, wie sie von den Energieressourcen mehr und mehr abgeschnitten werden.
Also das Entscheidende, auf was es eigentlich jetzt ankommt, ist nicht, dass wir da rumspekulieren, wie das vonstatten gehen wird. Also die Zeichen stehen nicht gut, sondern dass wir also hier in der Bundesrepublik europaweit die NATO delegitimieren, dass wir also die Gründe, die Kriegsgründe offenlegen, dass wir die Menschen mobilisieren, dass sie das nicht zulassen, dass praktisch ein Klima geschaffen wird, in der es für die NATO immer schwieriger wird, solche völkerrechtswidrigen Angriffskriege gegen andere Länder zu führen.
Ein ausgezeichnetes Schlusswort, und das können wir ja als nächstes tun, anlässlich der Gegendemonstration gegen den NATO-Jubiläumsgipfel.
Genau, wir fahren ja alle nach Straßburg.
Genau. Klaus, wir danken dir für das Gespräch.
Okay.